Auch ich möchte euch alle noch begrüßen und vielleicht ist es gut, mich noch ein bisschen vorzustellen. Namen habt ihr gehört, Therese Ledermann und ich wohne seit über 30 Jahren in Riehen. Wenn ihr mit mir Mundart sprecht, dann hört ihr an meinem Dialekt, dass ich nicht in Basel aufgewachsen bin, aber ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich aber auch, dass ich schon über 40 Jahre mit meinem Mann zusammen unterwegs sein darf. Wir haben zwei erwachsene Kinder und inzwischen bereits vier Enkel, die in der französischen Schweiz aufwachsen. Ich selber durfte nach meiner Ausbildung als Lehrerin und in meiner Tätigkeit als Religionslehrerin noch einen Masterabschluss in Theologie und auch in Heilpädagogik absolvieren. Nun bin ich pensioniert und meine neue Berufung ist, mich in die Arbeit für und mit Pensionierten zu investieren. Ich freue mich, dass ich eines meiner erlernten Handwerke, nämlich das Lehren, an verschiedenen Orten einbringen kann und nun auch hier in Ihrer Gemeinde. Hier haben wir auch Freunde, mit denen wir mehrere Jahre in einem Hauskreis in Riehen unterwegs waren. Schön, dass ihr da seid. Ich habe gehört, dass sich viele hier auch schon im dritten Lebensabschnitt befinden. Und dass Gott aber eine Verjüngung der Gemeinde durch Menschen aus der Ukraine geschenkt hat. Und dass ihr mit viel Liebe und einer Kommunikation mit Händen und Füßen aufgenommen habt. Das ist wunderbar, freut mich. Mein Thema heute heißt, wie ihr schon gehört habt, wir dürfen Hoffnungsträger sein. Dieses Thema beschäftigt mich immer wieder. Wir alle brauchen Hoffnung für uns und die Welt um uns herum. Und ich möchte uns heute allen Mut machen, für die Zukunft die Hoffnung in jedem Einzelnen stärken, durch Gottes Wort und seine Verheißungen. Oder wie es Andreas Loos in einem Artikel einer Zeitschrift des Bienenberg-Zentrums formuliert hat, ich möchte die Trotzkräfte in uns stärken. Trotzkräfte, trotzdem. Oder das Dennoch des Glaubens in Erinnerung rufen, wie es Psalm 73, Vers 23 sagt. Wie geht es euch mit der Hoffnung? Für euch persönlich in eurer momentanen Situation oder Befindlichkeit, für euer Land, für unser Land, für die Welt, für unsere Zukunft. Angesichts der Kriege in der Ukraine, dem Nahen Osten oder anderen Gebieten in der Welt. Angesichts der Wahlen und Wahlmanipulationen, die anstehen. Angesichts der Klimaerwärmung, das große Thema. Angesichts der steigenden Preise und der Kluft zwischen Reich und Arm. Angesichts erhöhter Kriminalität, Gewalt, Terroranschläge. Angesichts fortschreitender Digitalisierung, dem Vormarsch der künstlichen Intelligenz. Die Medien sind voll von Negativschlagzeilen. Und immer wieder, wenn ich die Tagesschau im Fernsehen anschaue, frage ich mich, wohin gehen wir denn eigentlich? Wohin geht unsere Welt? Stecken wir als Christen bei diesen Nachrichten, den Kopf in den Sand? Oder stellen wir uns diesen Botschaften? Einige von Ihnen kennen dieses Blatt. In der neuesten News der Evangelischen Volkspartei schreibt der Redaktor Daniel Kopp: Mit der Weltuntergangsuhr bewerten Wissenschaftler seit Jahren, wie nah oder fern die Menschheit dem Abgrund ist. Derzeit steht es gar nicht gut um die Erde. Der symbolische Stand der Weltuntergangsuhr wird einmal pro Jahr mitgeteilt. Ende Januar hat die Öffentlichkeit erfahren, dass wir zum zweiten Mal in Folge bei 90 Sekunden vor Mitternacht stehen. So schlecht wie nie seit der Erfindung der Uhr 1947. In meiner Jugendjahren hat man gesagt, es ist 5 vor 12, jetzt ist es 20 Sekunden vor 12. Viele Menschen wollen etwa angesichts von Kriegen sowie eingetroffenen und drohenden klimabedingten Katastrophen nicht einfach resignieren. Dazu gehören auch die Politikerinnen und Politiker, die sich in der EVP für Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Menschenwürde einsetzen. Das freut mich, dieses Editorial. Eine ganze Zeitschrift vom Theologisch-Diakonischen Seminar Aarau widmet sich auch dem Thema Hoffnung. Und Dr. Andreas Walker, ein Zukunftsforscher, schreibt dort: Hoffnung ist eine christliche Kernkompetenz. Also das gehört zum Christsein, dass wir Hoffnung haben. Ja, ich denke, gerade Diakone müssen in ihrem Beruf Hoffnung vermitteln können. Sei es in der Jugendarbeit, in der Arbeit mit Behinderten oder alten Menschen. Und auch Theologen sollen Hoffnung weitergeben. Wir sind da enorm gefordert. Und wie geht es Ihnen? In 1. Korinther 13, 13 heißt es ja: Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Haben wir noch Hoffnung? Sind wir Hoffnungsträger für unsere Nächsten, für unsere Nation? Haben wir noch Hoffnung für die Welt, für die nächste Generation? Oder ist unsere Hoffnung einfach nur jenseits bezogen? Wenn es dann im Jenseits geht, es uns dann gut? Da ist eine bessere Welt. Hier kommt es nur noch schlimmer. Die Endzeit kommt mit Riesenschritten auf uns zu. Nur wenige werden durchhalten. Das ist so der Ton, den ich höre in christlichen Gemeinden. Erst wenn Jesus kommt, gibt es eine neue Welt und einen neuen Himmel. Ich frage mich immer wieder, ist das eine Perspektive für unsere Kinder? Wie können sie da in ihre Welt hineinleben? Können wir damit leben? Ich möchte nun kurz in drei verschiedene Stationen des Volkes Israel mit euch hineinsehen. Das Volk Israel steht am Schilfmeer. Gott hat sie auf wunderbare Weise aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. Gott führte sie aber nicht den direkten Weg ins gelobte Land, sondern in eine Sackgasse, eingeschlossen von beiden Seiten, von Seen und vor sich das Meer und hinter ihnen die Soldaten des Pharao, die sie zurückholen wollen. Ich möchte Ihnen die Bibelstelle lesen in 2. Mose 14. Vers 10, 11 und 13 bis 14. Ich muss das sagen für den Übersetzer, ich habe da etwas verändert. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israels sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Und Mose antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr aber werdet stille sein. Ist die Geschichte am Schilfmeer. Nun möchte ich die Szene wechseln. Israel steht vor Jericho. Der Einzug ins gelobte Land soll in Angriff genommen werden. Mose schickte 12 Kundschafter aus, um das Land zu begutachten, und sie kommen zurück und berichten: Das Land ist wunderbar. Ein Land, wo Milch und Honig fließt, ein fruchtbares Land, nicht so wie in der Wüste. Schaut die Früchte an, die wir mitgebracht haben. Aber dort hat es befestigte Städte. Die Leute sind gut bewaffnet, es sind Riesen. Wir sind in ihren Augen nur Heuschrecken. Man sagt sogar, dass sie ihre Kinder fressen. Nur Josua und Kaleb hielten am Versprechen Gottes fest. Der Herr ist mit uns, fürchtet sie nicht. Ich lese euch das auch noch. 4. Mose 14, 1 bis 3, 7, 8 und 9. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben, oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Wozu bringt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? War es nicht besser für uns? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn des Jephunne, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn. Der Herr ist mit uns, fürchtet sie nicht. Ich möchte euch aber noch in eine andere Geschichte mit hineinnehmen. Das Heer von Nebukadnezar, dem König von Babylon, belagert Jerusalem. Jeremia wurde gefangen genommen, weil er weissagte, dass Gott sie in die Hand der Feinde geben würde. Keine Hoffnungsbotschaft, keine Ermutigung. Und so wurde er quasi mundtot gemacht, indem man ihn in einen Brunnen steckte. Dann heißt es aber, dass er von seinem Onkel ein Angebot für den Kauf eines Ackers bekommen hat. Wird er da nicht aufs Korn genommen? Macht man sich über ihn lustig? Er soll einen Acker kaufen, wenn doch das Land eingenommen wird? Aber Gott gibt Jeremia den Auftrag, diesen Acker zu kaufen. Er verspricht ihm, dass es ein Danach gibt. Lese ich noch aus Jeremia Kapitel 32, die Verse 25 und 26. Und da sagst du zu mir, Herr, sagt Jeremia, kaufe dir den Acker für Geld und nimm Zeugen, wo doch die Stadt in die Hand der Chaldäer gegeben ist. Da geschah das Wort des Herrn zu Jeremia. Siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Was haben diese Geschichten gemeinsam? Es gibt Schreckensnachrichten. Die ägyptischen Krieger kommen, sie holen uns zurück. Wir können ihnen nicht ausweichen, nicht entkommen. Es gibt keinen Ausweg. Oder das Land ist uneinnehmbar. Wir sind viel zu stark. Sie sind viel zu stark, wir zu schwach. Keine Chance. In der dritten Geschichte, die Krieger belagern die Stadt. Der Prophet verheißt nichts Gutes. Werden sie die Stadt einnehmen? Gott hat doch versprochen, zu uns zu stehen. Es darf doch nicht wahr sein. Schreckensnachrichten. Das zweite ist die Verzagtheit des Volkes. Die aus Ägypten Befreiten reagieren mit Angst und Schrecken. Sie machen Moses verantwortlich und ihm Vorwürfe. Wir haben es ja von Anfang an gesagt, gewusst. Oder vor der Einnahme des gelobten Landes. Das Volk ist total entmutigt. Sie werden das Land nie einnehmen. Und der Prophet wird gefangen und zum Schweigen gebracht. Sie wollen ihm nicht glauben. Sie können ihm nicht glauben. Gott muss helfen. Und das dritte Gemeinsame, das ich gefunden habe, ist geistbegabte Führer, die dem Volk Mut machen. Moses sagt, Gott wird einen Ausweg schaffen. Er wird für uns kämpfen. Seid ihr nur stille. Josua und Kaleb sagen, Gott wird und kann uns das Land geben. Er hat es uns versprochen. Er ist allmächtig. Und Jeremia kauft den Acker als Zeichen, dass es ein Danach gibt und das Volk wieder zurückkehren wird. Sind dies einfach Geschichten aus dem Alten Testament? Können wir diese auch heute noch erleben? Können wir daraus für uns Hoffnung schöpfen? Hoffnung, die stärker ist als alle Negativschlagzeilen der Medien? Ich selber gehe praktisch jeden Tag nach Hoffnungssuche im Wort Gottes. Ich bete, ich lese solche Geschichten, wie Gott früher geholfen hat. Und ich finde immer wieder Zusagen, die meine Trotzkräfte stärken. Manchmal ermutigen wir uns gegenseitig zu wenig, weil wir alle erschrocken sind. Wir stimmen in das Klagelied der Entmutigten ein, anstatt Kontrapunkte zu setzen und auf Gottes Möglichkeiten hinzuweisen, wie Mose, Josua, Kaleb und Jeremia. Wir brauchen Männer und Frauen, die uns ermutigen und Geisterfüllung Stellung beziehen. Zum Beispiel Andreas Loos in dieser genannten Zeitschrift des TDS Aarau. Er weist auf Offenbarung 1,4 hin. Gott ist ein Gott, der ist, der da war und nicht der da sein wird, sondern der da kommt uns entgegen. Er kommt von vorne. Sein Reich wird kommen. Seine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Oder Römer 8, 21. Es macht mir Mut. Die ganze Schöpfung wartet auf die Erlösung. Gott wird sie und uns erlösen. Selbst die Schöpfung wird von der Vergänglichkeit freigemacht werden, heißt es dort. Oder etwas gewagt. Johannes 3, 16, habe ich falsch geschrieben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewig lebe. Provokativ. Sind mit Welt nur die Menschen gemeint? Das müsste man jetzt mal forschen. Ich glaube das nicht, denn Paulus hat ja auch Hoffnung für die ganze Schöpfung. Er liebt seine Schöpfung. Ewiges Leben nur im Jenseits oder auch hier auf der Erde. Die neue Erde, die vom Himmel kommt oder eventuell eine erneuerte Erde, wo Gott regiert und Frieden herrscht. Das sind neue Fragen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Und wir beten ihm, unser Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Helfen wir, Gottes Reich zu bauen. Vertrauen wir, dass sein Reich kommt und gebaut wird. Wie auch immer, das überlassen wir ihm. Und ich möchte die Haltung von Martin Luther einüben, der gesagt haben soll, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Bäumchen pflanzen. Ich weiß nicht, ob sie morgen untergeht, aber ich gebe heute mein Bestes. Und ich zitiere immer und immer wieder gerne Johannes Hansen in seinem Lied, es kommt ein Tag nach allen Tagen dieser alten Erde. Es ist ein altes Lied, ein Buch ist schon alt, aus 1976. Aber diese Psalmmeditation vom Psalm 126 hat immer noch Aktualität. Kommt ein Tag nach allen Tagen dieser alten Erde, Tag des Herrn genannt, an dem Gott Schluss macht. Schluss macht mit der Macht der Mächtigen über die Angst der Schwachen. Schluss macht mit dem Weinen der Kinder, weil die Mutter kein Brot hat. Schluss macht mit dem Stöhnen der Gefolterten und dem Sadismus ihrer Peiniger. Schluss macht mit dem Gleichgewicht des Schreckens und dem Verbrennen seiner guten Erde. Schluss macht mit der Verachtung der Wahrhaftigen und den Gemeindenintrigen der Lügner. Schluss macht mit der Verfolgung seiner Kinder und den Verhören in der Nacht. Dann wird unsagbare Freude sein, wird helles Lachen herrschen, wird an reichem Tisch gegessen, werden Menschen lallen vor Glück, werden wir sein wie die Träumenden. Jetzt schon träumen wir von diesem Land. Mit wachen Sinnen, in guter Hoffnung, üben wir Zukunft ein, widerstehen der Bosheit und verkünden sein Heil. Üben wir Zukunft ein, das ist mir so wichtig, üben wir das schon ein, was Gottes Reich möchte. Widerstehen der Bosheit, verkünden sein Heil. Stellen wir uns dieses Land vor, träumen wir davon und üben wir uns jetzt schon darauf ein, in Gottes Reich zu leben und seinen Willen zu tun. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.